Du bist der Mittelpunkt. Du sollst der Mittelpunkt sein. Genau darum soll es uns auch heute gehen, dass Jesus der Mittelpunkt ist beim Jahreswechsel und auch beim Gang ins kommende Jahr und überhaupt beim kommenden Jahr, wenn wir es dann durchleben, was da so alles auf uns zukommt. Gerade ist das ja noch diffus. Ich habe deswegen ja auch ein Bild gewählt, wo der Start mit einem gewissen Nebel endet. Und das ist die Art und Weise, wie viele dieses Jahr in das neue Jahr auch starten. Man könnte so sagen, das neue Jahr kommt, aber die Ungewissheit bleibt. Viele gehen in das neue Jahr tatsächlich mit einem gewissen Unwohlsein. Sehr fragend, was wird jetzt kommen? Wie wird sich's entwickeln mit der Pandemie und dem Ganzen? Wird man es in den Griff bekommen? Kann ich damit auf Dauer umgehen? Ungewissheit. Gleichzeitig erlebe ich bei vielen Menschen auch ein großes Misstrauen. Misstrauen gegenüber den Mitmenschen, die vielleicht anders denken über Corona-Regeln und Impfung. Misstrauen gegenüber Regierung, gegenüber Vorschriften. Misstrauen allgemein gegen alles und jeden, weil man isoliert ist und die Gedanken kreisen. Wie soll man also hineingehen in dieses neue Jahr jetzt, 2022? Klar ist, wir wollen hineingehen mit Jesus. Denn für Jesus gibt es nichts Diffuses. Er weiß, wie aus Misstrauen wieder Vertrauen werden kann. Er weiß, wie wir starten können unter Pandemiebedingungen. Und das ist auch das Thema der Predigt jetzt, der ersten Predigt im neuen Jahr. Neustart und Pandemiebedingungen. Leben in misstrauischer Zeit. Neustart und Pandemiebedingungen. Leben in misstrauischer Zeit. Und der Text dazu ist Johannes 6, die Verse 37 bis 40. Und darin befindet sich auch die Jahreslosung für das kommende Jahr 2022. Sie soll auch im Fokus stehen in dieser Predigt. Sie lautet: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, nach der Luther-Übersetzung. Und das ist der zweite Teil von Johannes 6, Vers 37. Die Jahreslosung besteht also nur aus einem Teilvers. Das ist immer nicht so sehr gut, nur Teilverse zu haben und Sachen so aus dem Zusammenhang zu isolieren, weil man dann schnell auf eine falsche Spur kommt. Deswegen möchte ich mit uns die Jahreslosung in ihrem Bedeutungszusammenhang wahrnehmen, weil sie dadurch tatsächlich einen etwas anderen Fokus bekommt. Und dieser Zusammenhang ist ein Wunder Jesu. Das haben wir einige Verse vorher. Jesus versorgt 5000 Menschen mit Nahrung und das mit nur 5 Broten und 2 Fischen. So tat er dieses Wunder. Er verband das Wunder dann mit der Botschaft, dass er das Brot des Lebens ist. Er sagte: Ich bin das Brot des Lebens. Wer von mir isst, der wird nie mehr Hunger haben, der wird nie mehr dürsten. Und damit meinte er, dass er das wahre Leben gibt, das ewige Leben, dass er der wirkliche, wahre Versorger ist. Und zum Beweis, zur Bestätigung, dass er das wirklich ist, tat er dieses Wunder im Vorfeld. Das hat aber jetzt nicht allen als Beweis gereicht. Sie wollten noch mehr. Das haben wir dann in Vers 30. Dort sagen die: Gib uns einen Beweis für deine Bevollmächtigung. Lass uns ein eindeutiges Wunderzeichen sehen, damit wir glauben. Also die sagen: Jetzt gib uns hier mal wirklich was, wo wir sehen: Wow, du bist der Gesandte, du bist der Messias. Und dann glauben wir auch an dich, denn dann ist das absolut klar und fest. Dann gibt es für uns keinen Zweifel mehr daran, dass wir dir folgen, uns an dich halten. Und das ist jetzt aber das Problem. Jesus meinte: Das habe ich doch schon getan. Ich habe ja das Wunder gegeben. Das haben wir dann hier in Vers 36 und 37. Dort sagt er: Ich habe es euch bereits gesagt. Obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Statt Glauben kann man auch sagen Vertrauen. Glauben und Vertrauen ist in der Bibel dasselbe Wort, ist ein identischer Begriff. Und dann sagt er weiter: Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen. Und dieser zweite Teil, und niemand, der zu mir kommt, wird von mir abgewiesen, das ist die Jahreslosung. Und merkt ihr, wenn man sie jetzt so im Gesamtzusammenhang liest, hat sie eine ganz andere Bedeutung, als wenn man nur diesen Teilvers nimmt. Nimmt man nur diesen Teilvers, sagt Jesus allgemein, jeder, der zu mir kommt, irgendwie kommt, den würde ich nicht hinausstoßen und annehmen. Das ist aber falsch, das steht ja nicht. Es geht ihr darum, dass Jesus jeden annimmt und nicht hinausstößt, der ihm vom Vater gegeben wird. Und das setzt voraus, dass derjenige glaubt und vertraut. Das ist ja hier in Vers 36, wo er sagt, ihr habt gesehen, was ich getan habe und gehört, und glaubt und vertraut nicht. Darum geht's, dass die Leute den Vater annehmen, ihn annehmen, der Vater ihnen den Glauben, das Vertrauen geschenkt hat. Und wer so zu ihm kommt, den wird er nicht hinausstoßen. Das wird dann auch noch deutlich in den folgenden Versen, dann, das ist dann Vers 38 bis 40. Dort heißt es, ich bin vom Himmel gekommen, nicht um zu tun, was ich will, sondern um zu tun, was der will, der mich gesandt hat. Also was Gott, sein Vater, will. Und er will von mir, dass ich niemand von denen verliere, die er mir gegeben hat. Vielmehr soll ich sie alle am letzten Tag zum Leben erwecken. Mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen und sich an ihn halten, ewig leben, und ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Darum geht's. Wer sich wirklich an ihn hält, der wird vom Tod auferweckt werden. Und für an ihn halten steht im griechischen Text wörtlich, wer glaubt oder vertraut und sich somit wirklich an ihn hält, an seine Person, an seine Lehren, an seine Gebote, den wird er nicht hinausstoßen. Dem wird er das ewige Leben geben. Aber genau dieses Vertrauen, das er hier fordert und das er ja durch das Wunder fördern wollte, fehlt vielen dieser Leute hier. Wie soll man also fehlendes Vertrauen gewinnen? Wie soll man aus Misstrauen Vertrauen machen? Das ist ja auch die Frage, die über unserem Jahreswechsel steht. Leben in misstrauischer Zeit. Neustart in Pandemiebedingungen. Ich kann mich noch an unsere Zeit in Hessen erinnern. Da kam mal ein Staubsaugervertreter zu uns an die Tür. Kommt ja ab und zu vor. Wir hatten nur leider wirklich absolut keinen Bedarf und so musste er wieder gehen, ohne was zu verkaufen. Eine Woche später kam schon wieder einer, und zwar von der gleichen Firma. Und als wir das dem sagten, war der ein bisschen verwundert, weil er meinte, dass das nicht sein kann. Er ist der Einzige dieser Firma in diesem Bezirk. Er hat uns dann zur Bestätigung auch seinen Ausweis gezeigt, er hatte so einen Ausweis der Firma. Damit wollte er seine Identität bestätigen, beweisen, dass er der ist, der er vorgibt zu sein, und eben auch Vertrauen gewinnen bei uns. Er schlug dann auch vor, ich komme auch gern mal zu Ihnen rein, erkläre Ihnen das noch genauer, wie das läuft und so weiter. Aber wir hatten immer noch keinen Bedarf. Und nur, dass er uns mal so einen Ausweis zeigte, hat bei uns jetzt nicht das wahnsinnige Vertrauen hervorgerufen. Und so musste auch der einfach wieder gehen. Wenn jemand, der fremd ist, plötzlich Vertrauen fordert, das ist schwierig. Das fördert eher Misstrauen. Später haben wir dann gehört, dass er in der Nachbarschaft doch bei einigen recht bekannt war und die ihn immer reingelassen haben. Aber für uns war er halt ein Fremder. Und da braucht es mehr als mal so einen kleinen Vertrauensbeweis. Ja? Da muss man sich länger kennen, da muss eine gewisse Beziehung vorhanden sein. Und das ist genau das, was wir ja auch hier im Text haben. Die Jünger Jesu hatten eine enge und direkte Beziehung mit Jesus. Sie sind mit ihm durch die Gegend gewandert. Sie waren direkt dabei, als er das Wunder vollbracht hat. Für sie war keine Frage, wer Jesus ist und dass er der ist, der er vorgibt zu sein. Aber für die anderen Leute, die nicht so stark und so eng in Beziehung mit ihm standen, war das eben nicht so klar. Und darum reichte dieser einzelne Vertrauensbeweis nicht. Man kann sein Vertrauen nicht einfach so beweisen, wenn man sich fremd ist. Da braucht es einfach mehr. So viel, dass letztlich eine gewisse Beziehung entsteht. Und man dann so eine Sicherheit hat und weiß, er ist der, der er vorgibt zu sein. Und man kann ihm vertrauen. Vertrauen mit Fremden gegenüber Fremden, Vertrauen ohne Beziehung ist letztlich nicht möglich. Und so kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute. Die Basis für Vertrauen ist, eine positive Beziehung zu erfahren oder erlebt zu haben. Die Basis für Vertrauen, positive Beziehung erfahren. Das ist der Grund, warum man in der Bibel nicht nur jetzt hier im Johannesevangelium, sondern auch an vielen anderen Stellen immer wieder beobachten kann, dass Leute ein Wunder gesehen haben, aber es letztlich nicht zu Vertrauen und Glauben geführt hat, dass die Leute sich an Gott und Jesus gehalten haben. Es hat vielleicht dazu geführt, dass die Leute dann nicht mehr daran gezweifelt haben, dass es Gott gibt. Also dass sie sagen, ja, es gibt Gott. Oder dass sie zu Jesus sagten, ja stimmt, du bist wirklich Gott. Aber das allein zu wissen, war letztlich auch wieder bedeutungslos, weil es keine Relevanz hatte in ihrem Leben. Auch heute gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, ich glaube schon, dass es einen Gott gibt und ich glaube schon, dass das mit Jesus stimmt. Das war es dann aber auch. Trotzdem spielen Gott und Jesus in ihrem Leben absolut keine Rolle. Genau darum geht's aber, Gott und Jesus. Sie wollen in unserem Leben eine Rolle spielen. Und zwar eine gewichtige Rolle. Man könnte sagen, Jesus möchte die Hauptrolle in unserem Leben spielen. Das haben wir hier ja in Vers 40. Dort sagt er, mein Vater will, dass alle, die den Sohn sehen, also mich sehen und sich an ihn halten, ewig leben. Ich werde sie am letzten Tag vom Tod auferwecken. Er will, dass man sich an ihn hält, dass man ihm glaubt, ihm vertraut und sich an das hält, was er lehrt. Und seine Lehren, seine Botschaft und seine Gebote. Er möchte eine Beziehung aufbauen, die bis in die Unendlichkeit reicht. Er möchte, dass die Menschen ihm nachfolgen, mit ihm leben, wie es seine Jünger, seine 12 Jünger taten. Er möchte eine erhebliche Rolle in deinem und meinem Leben haben. Es reicht nicht. Es reicht ihm nicht, wenn wir sagen, ja, ich glaube schon, dass es ihn gibt. Denn das heißt letztlich gar nichts. Das bedeutet nicht, dass wir uns an ihn halten. Jetzt weiß ich nicht, hast du Gott und Jesus schon mal gesagt, komm, zeig dich mir doch mal. Ich will mal sehen und erfahren, dass es dich gibt. Vielleicht hast du das schon mal gemacht. Ich habe das auch schon gemacht, ne? Und das ist nicht verwerflich. Da ist nichts Schlimmes dran, das ist gut. Entscheidend dahinter ist aber die Motivation. Warum fragen wir? Mit welcher Konsequenz fragen wir? Fragen wir, damit wir wissen, es gibt ihn, dann können wir sagen, okay, jetzt weiß ich, dass es dich gibt, gut. Oder fragen wir, weil wir in dem Fall, dass er sich uns zeigt, uns dann auch tatsächlich an ihn halten? Das ist die Frage. Das wäre die richtige Motivation, denn das ist die Sehnsucht, die Gott und Jesus hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich uns zeigt, sehr, sehr groß. Und wenn dann Beziehung entsteht, gehören wir zu den Leuten, von denen er ja in der Jahreslosung sagt, ich werde euch nicht hinausstoßen, wir werden ewig zusammenbleiben, wir werden die Ewigkeit, die Unendlichkeit miteinander vollbringen. Ich gebe dir dann das ewige Leben. Wenn die Motivation aber nur ist, jetzt zeig uns mal, okay, war gut, muss er uns gar nicht hinausstoßen, weil dann gar keine Beziehung entstehen wird. Das zeigt sich an vielen, vielen Stellen in der Bibel. Und eine solche Begebenheit möchte ich mal mit uns betrachten. Die haben wir im Markus-Evangelium. Dort heißt es, jetzt kamen die Pharisäer zu Jesus und begannen, mit ihm zu streiten. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und verlangten von ihm ein Zeichen vom Himmel als Beweis dafür, dass er wirklich von Gott beauftragt ist oder beauftragt sei. Und die Reaktion von Jesus, die ist interessant. Hier heißt es dann, Jesus stöhnte und sagte, wieso verlangt diese Generation einen Beweis? Ich versichere euch, diese Generation bekommt nie und nimmer einen Beweis. Dann ließ er sie stehen, stieg wieder ins Boot und fuhr ins andere Seeufer. Ja, merkt ihr? Gelungene Kommunikation. Er lässt sie stehen, geht, Fall erledigt. Tja. Jesus ist Gott. Und er ist nicht auf uns Menschen angewiesen. Er hat es nicht nötig, sich uns zu beweisen. Er braucht uns nicht. Und das ist vollkommen normal, wenn man Gott ist, ne? Wir brauchen aber ihn schon, wenn wir das ewige Leben haben wollen und von ihm durch diese Zeit, vor allem durch diese schwierigen Zeiten, geführt werden wollen. Dann brauchen wir ihn, der uns leitet. Dann brauchen wir diese Beziehung zu ihm. Darum ist es nicht gut, wenn wir uns so von oben herab verhalten und uns ihm von oben herab nahen, so nach dem Motto, zeig uns erstmal, wer du bist und dann gucken wir mal. Versteht ihr? Jesus kam ja von oben herab. Er kam vom Himmel in unsere Welt. Er wurde menschliches Baby, weil er uns eben nicht von oben herab begegnen wollte. Er wollte uns auf Augenhöhe begegnen. Er war dazu bereit, alles aufzugeben. Stolz konnte er sich überhaupt nicht leisten. Wenn man vom Allmächtigen zum Baby wird, kann man sich das nicht leisten. Und wenn man sich dann noch kreuzigen lässt von seinen Geschöpfen, kann man sich das auch nicht leisten. Er war bereit, alles zu tun, dass eine Begegnung stattfindet auf Augenhöhe. Und darum wären wir gut beraten, ihm auch auf Augenhöhe zu begegnen und nicht von oben herab. Versuch doch einfach, dich Jesus mal in der Haltung zu nahen, die er auch dir gegenüber eingenommen hat, indem er Mensch wurde und ans Kreuz ging. Dann ist eine Begegnung auf Augenhöhe da. Und das ist eine gute Basis für eine Kommunikation und den Aufbau einer Beziehung. Alles andere wird scheitern. Jesus möchte Beziehung. Basis für Vertrauen ist eine vertrauensvolle Beziehung zu erfahren. Nur das war eben hier bei allen Menschen nicht so der Fall. Wie ist es bei dir? Schauen wir nochmal in Vers 36 rein. Dort heißt es, aber ich habe es euch bereits gesagt, obwohl ihr meine Taten gesehen habt, schenkt ihr mir keinen Glauben. Also das ist wieder das Problem mit diesem Vertrauensbeweis, ja, den Jesus irgendwie erbracht hat, aber er reichte nicht. Die Leute sagen, also sorry, da brauchen wir noch ein bisschen mehr, du bist für uns ein Fremder. Und das hatte den Grund auch in der damaligen Zeit und der Erfahrung der Menschen. Es gab damals unzählige Leute, die vorgaben, sie wären von Gott gesandt. Und es gab deswegen blutige Kämpfe, Auseinandersetzungen mit den Römern. So ab 6 nach Christus gab es die Zelotenbewegung, die permanent den Crash und den Kampf mit den Römern suchten. Man spricht vom sogenannten jüdischen Krieg und sie hielten sich auch von Gott gesandt, mit Waffengewalt hier die Sache zu klären. Auch der Apostel Paulus hat das nach der Zeit Jesu noch am eigenen Leib erfahren. Das gucken wir uns mal hier gemeinsam an in der Apostelgeschichte. Dort heißt es, bevor Paulus in die Kaserne geführt wurde, sagte er zum Kommandanten, darf ich ein Wort mit dir reden? Du sprichst Griechisch? Erwiderte der Kommandant. Dann bist du also nicht der Ägypter, der vor einiger Zeit den Aufstand angezettelt und die 4000 bewaffneten Terroristen in die Wüste hinausgeführt hat? Also Paulus wird hier festgenommen wegen seiner Missionstätigkeit, ne? Und der Kommandant der Wachabteilung der Römer hat ihn für einen Ägypter gehalten, der einen Aufstand angezettelt hat. Der hat hier 4000 bewaffnete Männer mobilisiert. Und das war tatsächlich so, man weiß es aus der Geschichtsschreibung, dass der Ägypter, wie er genannt wird, versucht hat, Jerusalem zu erobern. Der hielt sich tatsächlich für einen zweiten neuen Josua und somit einen zweiten neuen Anführer Israels. Und Josua hat ja mit Gottes Hilfe die Stadtmauer von Jericho zum Einsturz gebracht und er hat gedacht, er versuche es halt mal mit Jerusalem. Ne? Also es war katastrophal in der Zeit vor Jesus, in der Zeit während Jesus und in der Zeit danach. Immer wieder kamen Leute, die meinen, sie wären von Gott gesandt und es endete furchtbar. Und da ist klar, dass die Leute, die jetzt hier auf Jesus treffen, auch zum Teil erstmal misstrauisch sind. Da ist wieder so einer, der meint, er wäre von Gott gesandt und will jetzt, dass wir ihm vertrauen und folgen. Ja, da muss man ein bisschen mehr kommen. Ne? Also da braucht man noch ein bisschen mehr Beweise. Das ist ganz normal und logisch. Da ist zunächst mal Misstrauen. Und da versucht man auch erstmal, sich so ein eigenes Bild über Jesus zu machen, so aus der Ferne. Und man misst Jesus einfach an dem, was man allgemein weiß, wie einer sein muss, der von Gott gesandt ist, was er tun muss und was er nicht tun muss. Das taten die Leute damals auch. Und was dabei herauskam, war aber echt, echt sehr individuell. Das haben wir hier auch im Matthäus-Evangelium. Dort heißt es, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also für wen halten die mich eigentlich? Ich bin ja ständig von Haufen Leuten umgeben. Was glauben die, wer ich bin? Und die Antwort der Jünger heißt dann, manche halten dich für Johannes den Täufer, antworteten sie, manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Wahrscheinlich schon ernüchternd gewesen. Jeder hat Jesus für was anderes gehalten. Dass er der Christus, Retter und Messias ist, hat offenbar keiner wahrgenommen. Und darum fragt er jetzt seine Jünger, will von ihnen wissen, und ihr, für wen haltet ihr mich? Er will wissen, haben wenigstens meine engsten Jungs begriffen, was hier los ist, wer ich bin? Und dann kommt dann die Antwort von Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Punkt. Petrus trifft ins Schwarze, weil er sehr enge, unmittelbare Beziehungen, direkten Umgang mit Jesus hatte, genauso wie auch die anderen Jünger. Sie hatten diese vertrauensvolle Beziehung mit ihm erlebt. Und das braucht es eben, um zu verstehen und zu wissen, dass jemand vertrauenswürdig ist, dass Jesus vertrauenswürdig ist. In der Seelsorge und Pädagogik wird in zwei grundsätzliche Erfahrungsarten unterschieden. Eine sogenannte Primärerfahrung und eine Sekundärerfahrung. Ich habe hier mal eine kleine Definition dieser Begriffe aus Wikipedia. Dort heißt es, Primärerfahrungen sind unmittelbare Erfahrungen, die in direktem Kontakt mit Mitmenschen oder mit einem Objekt gemacht werden. Hört sich jetzt ein bisschen theoretisch an, ne? Aber das ist genau das, was wir hier bei Petrus haben. Er hat die direkte Erfahrung unmittelbar mit Jesus gemacht. Er hatte direkten Umgang, unmittelbare Beziehung zu ihm. Er spricht aus Primärerfahrung und sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Die anderen Menschen, die jetzt nicht so eng mit Jesus unterwegs waren, hatten diese enge Beziehung, Beziehungserfahrung mit Jesus nicht und sie schließen deswegen aus ihrer Sekundärerfahrung auf Jesus. Und was Sekundärerfahrung ist, wird dann hier ja auch definiert. Sekundärerfahrungen sind Erfahrungen, die man aus der Wahrnehmung anderer übernimmt oder nicht an betreffenden Mitmenschen oder Objekt machte. Also, die Leute haben jetzt nicht direkt mit Jesus gelebt, sondern sie haben einfach übernommen, was man so allgemein über Leute dachte, die von Gott gesandt sind, oder was man allgemein so über den Messias dachte. Und sie haben praktisch aus dieser allgemeinen Wahrnehmung allgemeinen Erfahrung auf Jesus geschlossen. Und vielleicht auch aus Erfahrungen, die sie mit anderen machten, die auch dachten, sie wären von Gott gesandt. Das ist eine Sekundärerfahrung. Also eine Erfahrung, die man woanders gemacht hat, aber dann auf jemand anders überträgt. Primärerfahrung ist, wenn man direkt mit dem Menschen umgeht und seine eigenen persönlichen Erfahrungen in Beziehung mit ihm macht. Petrus hatte diese primäre Erfahrung, die anderen nicht. Und darum waren die anderen zu Recht erstmal misstrauisch. Denn die Erfahrungen, die man damals allgemein mit Leuten machten, die meinten, sie wären von Gott gesandt, waren halt eher negativ. Und darum waren sie erstmal misstrauisch. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, zur zweiten Botschaft für heute. Die Basis für Misstrauen ist fehlende Beziehung und Negativerfahrung. Die Basis für Misstrauen, fehlende Beziehung und Negativerfahrungen. Und das spiegelt leider sehr, sehr stark unsere momentane Zeit und Situation wider. Corona führt im erheblichen Maße dazu, dass Beziehung nicht mehr stattfindet, dass Kommunikation nicht mehr stattfindet. Man spricht nicht mehr miteinander, sondern man sitzt isoliert da und denkt sich seinen Teil übereinander. Meinungsverschiedenheiten, Konflikte werden dann nicht mehr besprochen oder ausdiskutiert, sondern man trägt sie mit sich selbst rum, denkt sich in Sachen hinein und so eskaliert vieles, was eigentlich gar nicht so heiß gekocht werden müsste. Es führt zu Blockbildung. Und das im privaten Bereich und auch im gesellschaftlichen, sozialen und politischen Bereich. Ich erlebe gerade sehr oft, wie ein Riss durch Familien geht, da man unterschiedliche Einschätzungen zu Corona und Impfung und Maßnahmen hat. Es gehen Risse durch Beziehungen. Gute, enge Freundschaften sind kaputt. Es geht ein Riss durch ganze Gemeinden. Sie spalten sich, fallen auseinander. Es entsteht Misstrauen, weil keine Beziehung mehr vorhanden ist. Man lebt von Sekundärerfahrung, holt sich Informationen auch nur aus bestimmten Richtungen. Man kategorisiert. Man nutzt nur diese Informationsquellen, aber die anderen nicht. Man nimmt nur das, was einen bestätigt. Und so kommt man immer mehr in ein Fahrwasser hinein, das einfach polarisiert und an vielen Stellen eskaliert. Und das ist mit ein Grund, warum wir trotz Corona nicht grundsätzlich auf Präsenzgottesdienste verzichten. Denn dort kann im Rahmen der Auflagen noch direkte Begegnung und Kommunikation stattfinden. Dort kommen Leute zusammen, die an vielen Stellen in unserer Gesellschaft leider nicht mehr zusammenkommen. Hier zeigt sich eine Stärke, die die Gemeinde Jesu schon immer hatte. Die bestand darin, nicht einfach alle gesellschaftlichen und politischen Kategorien zu übernehmen. Das ist eine Stärke und sie liegt in der Genetik, in der Identität der Jünger Jesu und seiner Gemeinde. Das zeigt sich in einem Gebet, das Jesus für seine Jünger spricht, in Johannes 17, die Verse 14 und 15. Dort betet er zu Gott: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt. Wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Nein. Dann geht's weiter. Ich möchte, dass du sie einfach in der Welt beschützt. Das ist diese gute, hilfreiche Genetik, Identität der Jesus-Leute und seiner Gemeinde. Sie sind in der Welt, sie sind Teil dieser Welt. aber ihre Maßstäbe, ihre Kategorien stammen nicht von dieser Welt. Und so bieten sie eine riesige Chance, dass Kommunikation, Gemeinschaft und Beziehung stattfindet, wenn diese in Welt und Gesellschaft nicht mehr richtig funktioniert, weil dort kategorisiert wird. Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, dass die Gemeinde Reich Gottes in dieser Welt ist. Es ist unerlässlich, dass diese Begegnungen bleiben. Ansonsten entstehen Gräben, die sich nicht automatisch wieder schließen, wenn Corona mal kein Thema mehr sein sollte. Hier gehen gerade Dinge grundsätzlich zu Bruch. Es entstehen Folgeschäden, die gravierender und heftiger sein könnten als das eigentliche Pandemieproblem. Vertrauen braucht Beziehung und Kommunikation. Es ist wichtig, dass wir diese nicht abreißen lassen. Und wenigstens einmal in der Woche am Sonntag eine gewisse Zeit haben, wo wir uns direkt begegnen. Egal welcher gesellschaftlichen oder politischen Kategorie wir uns zuordnen. Denn das sind keine Glaubensfragen. Und sie sind kein Grund, sich abzugrenzen und zu isolieren. Das Zweite, was sehr wichtig ist, was in der Bibel steht, was wir anwenden sollten, steht in 1. Thessaloniker 5, Vers 21. Dort heißt es, prüft alles und nehmt nur an, was gut ist. Von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Und hier ist mir dieses alles wichtig. Ich stelle fest, dass heute nicht mehr einfach, um sich zu informieren, einfach mal alles betrachtet wird, sondern es wird kategorisiert. Bestimmte Personen, Gruppen, Meinungen, Angebote werden von vornherein ausgeschlossen. Mit denen spricht man nicht. Das guckt man nicht an. Und so hat man eine Kategorisierung. Wenn man aber Fakten wirklich prüfen will, ist es wichtig, zunächst einmal alles in Betracht zu ziehen. Und dann wirklich entscheiden zu können, das ist hier Fakt. Ausgangspunkt sollte immer ein Gesamtüberblick sein. Und ich weiß, das ist gar nicht so leicht. Also vielleicht liegt es daran, dass ich Pastor bin, aber ich wurde in den letzten Wochen und Monaten also mit Fakten bombardiert. Unglaublich. Und ich konnte das gar nicht alles verarbeiten. Und da habe ich halt gemerkt, dass dort von vornherein in Kategorien gedacht wird. Ich bekam von manchen Personen nur Infos von diesen Kanälen aus dieser Richtung, von anderen nur von diesen Kanälen aus der Richtung und schon waren Missverständnisse da. Und das alles zu prüfen ging gar nicht, aber an manchen Stellen habe ich es versucht. Ja, so bekam ich zum Beispiel eine Info, da wurde mir gesagt, dass zur Impfstoffherstellung Zellen von Föten, von Babys verwendet werden und dass dafür gezielt Abtreibung gefördert wird. Das hat mich natürlich jetzt schon mal erstmal überrascht und von einer Seite höre ich, nee, das stimmt nicht, von der anderen höre ich, doch, das ist so. Deswegen ist das völlig unethisch mit dem Impfstoff und dem Ganzen. Ja, und dann stand ich da, ja. Und da konnte ich nicht nur die eine oder andere Seite nehmen, sondern ich musste mal beide angucken, habe dann recherchiert. Und Fakt ist tatsächlich, dass sogenannte fetale Zellen gebraucht werden zur Impfstoffherstellung. Zellen von Föten, fetale Zellen. Fakt ist aber auch, dass die nicht immer wieder von Föten, von Babys neu gewonnen oder gebraucht werden müssen. Man kann diese Zelllinien, wenn die angelegt sind, wieder vermehren. Also man muss hier nicht ständig speziell Abtreibung fördern, um dann diese Zellen entnehmen zu können. Das stimmt einfach nicht. Fakt ist auch, dass der Umgang mit diesen Fetalzellen in Deutschland sehr, sehr streng und sehr, sehr eng geregelt ist. Fakt ist aber auch, dass es darüber seit langem eine sehr kräftige und heftige ethische Diskussion gibt, vor allem von katholischer Seite. Also die Wahrheit dieser beiden Pole, die ich hier so hatte, die war in der Mitte. Entsprechende Links dazu habe ich mal in die Videobeschreibung gemacht. Ne? Ist ja heutzutage ein bisschen gefährlich mit Fakten und Fake News. Also ich habe in der Videobeschreibung ein paar Links, wo ihr dann selber recherchieren könnt. Naja, da hatte ich dann recherchiert und wollte der entsprechenden Quelle, die ich im Internet gefunden habe, dann antworten. Aber das konnte ich nicht mehr, weil der Beitrag mittlerweile gelöscht war. Und ganz ehrlich, das fand ich katastrophal, denn ich hatte keine Möglichkeit mehr zu kommentieren und zu kommunizieren. Wenn man aber nicht mehr kommuniziert und indem sie nicht mehr in Beziehung tritt, wie soll da eine Lösung sein? Das fördert nur Misstrauen. Den anderen einfach mundtot zu machen oder zu löschen, ist immer das schlechteste Argument. Denn es hilft niemandem. Es fördert nur das Misstrauen. Aber sonst hilft das leider nicht. Ich habe den Eindruck, dass heutzutage zu schnell gelöscht und mundtot gemacht wird und zu wenig einfach diskutiert wird. Aber genau das ist es, was wir brauchen. Kommunikation, Beziehung. So können Dinge sich klären. So entsteht Vertrauen. Ohne Beziehung, ohne Kommunikation entsteht nur Misstrauen. Das ist der perfekte Nährboden dann für Verschwörungstheorien. Über allem habe ich so einen Eindruck, schwebt so die Frage, wer muss eigentlich wem was beweisen? Also es steht so die Frage im Raum, bei wem ist die Beweislast? Wer muss wem beweisen, dass er vertrauenswürdig ist, glaubwürdig und dass er es gut meint? Das ist ja direkt die Frage auch in unserem Text gewesen. Und ich meine, dass unser Text und Jesus das sehr gut beantwortet. Die Beweislast liegt immer bei dem, der den Anspruch erhebt, dass man ihm glaubt, vertraut und folgt. Jeder, der diesen Anspruch erhebt, muss auch den entsprechenden Beweis und die entsprechenden Fakten liefern. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich tunlichst, peinlichst und konsequentest wie möglich alles vermeide, was Irritationen oder Misstrauen auslösen könnte. Und da war natürlich diese Maskenaffäre und das Ganze, was wir hatten, nicht hilfreich. Und es ist auch nicht sehr hilfreich, dass politische Parteien dann Spendengeldern von Impfstoffherstellern bekommen und die zu den Lobbygruppen dieser Parteien gehören. Das ist natürlich nicht hilfreich. Auch dazu habe ich ein paar Links im Internet. Internetlinks unten, Entschuldigung, in der Videobeschreibung. Solche Dinge sollten vermieden werden. Vollkommen vermieden werden, wenn man den Anspruch hat, dass man mir glaubt und vertraut. Auf der anderen Seite sollten die Kritiker sich fragen, hätte ich es denn besser gemacht oder hätte ich es denn besser machen können? Hilfreich wäre auch, wenn sich alle Seiten eingestehen, dass niemand eine wirkliche Lösung hat. Denn die hat in der Tat niemand. Wenn man sich das ehrlich eingestehen würde, müsste man weniger diskutieren, streiten und man müsste nicht andere oder bestimmte Gruppen verantwortlich machen für die Misere. Dann könnte man gemeinsam überlegen, welche Schritte gehen wir jetzt erstmal, um dann hoffentlich eine Lösung zu finden. Die Jahreslosung lautet: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Dazu hat Jesus sein hohes Ross verlassen, hat eingesehen, dass er sich den Menschen auf Augenhöhe nahen muss, dass er Kommunikation braucht, ist vom Allmächtigen zum Baby geworden. Wie würde das aussehen, wenn wir uns genauso verhalten würden? und jeder bereit wäre, erstmal von seinem Ross runterzukommen. Bereit werde, einfach mal den Stolz hinter sich zu lassen und wirklich einfach auf den anderen zuzugehen und zu sagen, so eine richtige Lösung, ich weiß auch nicht. Dann könnte man eine Lösung finden. Das ist der Weg Jesu. Und wir sind gut beraten, als Leute, die zu Jesus gehören und als seine Gemeinde, diesen Weg zu gehen und zu fördern. So ist ein Neustart möglich in diesen Pandemiebedingungen. Und es ist möglich, Leben zu gestalten in dieser misstrauischen Zeit und sogar wieder neu Vertrauen zu gewinnen. Dazu segne euch unser Herr Jesus. Dazu segne er unsere ganze Gesellschaft, Verantwortungsträger, einfach alle.